Ja, ich brauche halt das Licht, gell? Guten Morgen, alle zusammen. Da ist mein Material. Ja, wie kommt ein Prediger zu einem Thema für seine Predigt? Ich habe mich jetzt mit den anderen nicht abgestimmt, aber ich denke, das ist immer irgendwie ähnlich. Es sind Begegnungen. Begegnungen, denke ich, in erster Linie auch mit Gott, mit Jesus, mit seinem Wort, dass da mich das immer wieder anspricht oder wenn man was liest über Predigt, bei manchen sind es auch Lieder. Es sind was Dinge, die man erlebt hat, ja, schöne Dinge, schwere Dinge, Bewahrung, Hilfe, andere Dinge. Und es sind alles ein bisschen überlagert, auch durch die Lebenssituation, in der wir gerade stecken. Haben wir eine freudige Zeit, gibt es Grund zur Freude. Familie Schmelzle freut sich wahrscheinlich gerade wieder über das Engele, über die Tochter, über den Sohn, Entschuldigung. Die Tochter ist ja auch da, die Clara. Manchmal gibt es schwerere Zeiten, sorgenvolle Zeiten. Manchmal steht vor Entscheidungen, was soll ich tun, wen soll ich heiraten, soll ich meinen Arbeitsplatz wechseln, welche Schule soll ich machen. Das sind auch so Dinge, die einfach uns beschäftigen und die uns dann als Prediger zu einem gewissen Thema führen. Jesus hat einmal gesagt, was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Ich glaube, Lutherdeutsch heißt, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ja. Meine oder unsere Situation ist momentan eher so ein bisschen schwieriger, ein bisschen schwerer. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das, was ich euch heute Morgen sagen möchte, ja. Was uns beschäftigt oder was mich beschäftigt. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, beschreibt so ein bisschen unsere Lebenssituation gerade. Denn ja, das Lebensschiff ist in schweres Wasser geraten, Stürme, und wir wissen nicht, wie es weitergeht, was noch alles kommt. Und es hat auch Auswirkungen, man verliert so ein bisschen die Leichtigkeit des Lebens. Ja, es gehen eher so die schwereren Dinge beschäftigen einem und manchmal vielleicht auch ein bisschen schwermütig. Und vielleicht gehe ich euch auch mit der Zeit auf den Wecker, immer das gleiche Thema, denn, ja, was ich hier habe, immer diese Leier. Und vielleicht werdet ihr gern Predigten, die mehr Freude des Evangeliums verkünden. Aber ich habe gedacht, wir sind so viele Prediger hier. Wenn ich es richtig zähle, sind wir 9. Ja. Und da könnt ihr meine etwas schwermütigeren Predigten einmal im Quartal vielleicht auch ertragen. Und ich würde dann einfach zumindest die nächste Zeit die freudigere Seite des Evangeliums anderen überlassen. Dann, ja. Wobei ich auch ganz nebenbei sagen muss, dass wir, wie gesagt, nicht groß nach Frohlocken und Halleluja singen und Freude ausbrüchen ist. Aber in schweren Zeiten die Hilfe Jesu zu erfahren, das führt auch näher zu Gott, führt näher zu Jesus und führt zu einem gewissen Getragensein. Und das macht auch froh auf eine andere Art und Weise. Aber es ist, ja, wie gesagt, anders. Ich lese gerade ein Andachtsbuch von Open Doors, habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt, so jeden Tag so ein kleiner Bericht. Dann schreiben verschiedene Geschwister, was sie so erlebt haben, was der Glauben für sie für einen Preis hatte. Einer davon ist der chinesische Pastor Samuel Lamb, vielleicht sagt der Name dem einen oder anderen was. Er war 21 Jahre seines Lebens aufgrund seines Glaubens im Gefängnis. Und da hat er wahrscheinlich nicht so schöne Zeiten erlebt. Und er schreibt, hat ein Prediger nie gelitten, kann er Gottes Hilfe nicht verstehen. Hat ein Prediger nie gelitten, kann er Gottes Hilfe nicht völlig verstehen. Leiden gehört zum Christsein und ist oftmals ein Weg zur Prüfung oder zur Reinigung. Ein Weg, uns die Augen zu öffnen für das, was wirklich wichtig ist und was wirklich Bestand hat. Einen Weg, uns auch näher zu Jesus in die Arme unseres Heilandes zu treiben. Und weil solche Zeiten uns oft an unsere Grenzen führen, denn ja, dass man meint, es geht nicht weiter, lässt Jesus uns nicht allein in solchen Zeiten, sondern macht seinen Nachfolgern in Wort und Tat immer wieder Mut, und das hat mich zum heutigen Text geführt, zum heutigen Thema. Ihr seht das Bild. Ich kann euch sagen, es geht nicht um die Stillung des Sturms. War vielleicht so die erste Idee. es geht eher so, der Schwerpunkt ist eher im Sturm aushalten, ja, im Sturm drin sein und nicht wissen, wie es weitergeht, denn ja, im Sturm noch sein, wie verhalte ich mich da? Lukas hat im Eingang den Text gelesen. Ich habe heute nur einen Vers, über den ich reden möchte. Und zwar ist es der Johannes 14, Vers 1, der erste Vers. Schlachter Übersetzung sagt dann, Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Als Jesus diese Worte zu seinen Jüngern sagt, haben sie sich zum letzten gemeinsamen Passah versammelt in Jerusalem. Es ist der Vorabend vor seinem Tod am Kreuz. Das sind, Lukas hat es ja auch gesagt, die Abschiedsreden oder das Beginn der Abschiedsreden Jesu. Die Zeit der Gemeinschaft der Jünger mit Jesus, sie geht zu Ende. Und er weiß, was das für sie bedeutet, was da auf sie zukommt. Und es ist eine Verabschiedung, aber es ist keine endgültige, sondern eher eine vorübergehende Trennung. Wir werden uns wiedersehen, muss nur mal weg, ja, muss was erledigen. Was er erledigen muss, das lesen wir dann in der Offenbarung, dass da noch einiges zu tun gibt. Und wir haben es auch gelesen, in den folgenden Versen heißt es dann, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das wahre Leben ist nicht das, was wir hier jetzt leben, was wir hier kennen. Es ist viel mehr. Als Jakob im Alten Testament aufgrund von der Hungersnot durfte er nach Ägypten ziehen. Josef war ja vorausgeschickt worden von Gott. Dort gab es noch genügend zu essen. Und da sie dann den Pharao treffen, fragt der Pharao den Jakob, wie alt bist du? Er fragt noch ein paar Sachen mehr, aber er fragt, wie alt bist du? Und Jakob sagt ihm, 1. Mose 47 steht es, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt, in diesem Leben. Die wahre Heimat der Christen kommt erst noch. Und als Christen müssten wir das eigentlich wissen. Das ist eigentlich die Grundlage unseres Glaubens. Aber das Hier und Jetzt ist das Einzige, was wir wirklich kennen. Deshalb richten wir uns gern gemütlich ein, machen es uns schön, genießen unsere Möglichkeiten und strengen uns vielleicht an, so ein bisschen paradiesische Zustände zu schaffen, abzusichern, schöne Wohnungen, alles einrichten. Das geht eine ganze Weile ganz gut, das wünsche ich uns allen, dass es gut geht, aber auf Dauer gesehen funktioniert das nicht. Wir dürfen uns freuen an den schönen Dingen des Lebens und dankbar dafür sein. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass dieses Leben nicht alles ist. Dass es nicht das Paradies ist. Dass nicht immer nur die Sonne scheint, sondern auch stürmische Zeiten kommen werden und wir dann wirklich Hilfe brauchen. Das Paradies, die Gemeinschaft, die ungetrübte Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater, das kommt erst noch. Das steht noch auf. Und darauf kann sich ein Jünger Jesu wirklich freuen. Aber das ist oftmals so weit weg, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bis dahin kann das Leben ganz schön hart sein. Und manchmal, wenn man so Berichte liest, vielleicht für Christen sogar noch härter. Also wir in unserem westlichen Land merken wahrscheinlich nicht viel davon. Aber wenn man so die Berichte von Open Doors liest, und wir lesen in letzter Zeit ein bisschen mehr davon, über Geschwister in der Verfolgung, da muss man schon sagen, was die alles aufgrund ihres Glaubens durchmachen. Oder wenn wir uns in unserem Umfeld umschauen, was alles passiert, wie viel Leid, wie viel Not, wie viel Elend wir sehen denn, ja. Ich sehe es aber bei meiner Frau, die einmal oder alle 14 Tage momentan so kümmern muss, ja. Was da für ein Elend ist, für die Leute, die um sie herum sind denn, ja. Das merken wir hier gar nicht. Und es gibt oftmals keine einfachen Antworten. Und Jesus Christus, unser Herr und Heiland, er weiß um die Härtefälle des Lebens und er ruft uns zu: Erschreckt nicht, habt keine Angst. Ich weiß um all eure Bedrängnisse. Ich will euch helfen, haltet fest und vertraut mir. Ich bin bei euch, auch wenn er mich vielleicht nicht spürt oder wenn er meint, von mir verlassen zu sein. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Euer Herz erschrecke nicht. Habt keine Angst. Ich bin bei euch. Was macht uns Angst? Es sind viele Herausforderungen des Lebens. Die Liste kann man wahrscheinlich nicht groß machen. Ich habe mal ein paar Stichworte für mich rausgeschrieben. Was bringt die Zukunft? Was ist morgen? Was wird morgen sein? Was ist mit diesem Thema, das gerade in aller Munde, in allen Nachrichten ist? Was macht der Virus? Was löst er aus? Ja? Die Wirtschaft hat ja Angst, dass was zusammenbricht. Krankheit, Alter, Tod, Hilflosigkeit. Wir haben gern alles in der Hand, wir haben gern unser Leben in der Hand und sagen, entscheiden, was wir tun, was wir lassen, wenn uns das Heft aus der Hand genommen wird. Es sind Veränderungen, die uns Angst machen. Dann Kinder werden groß, gehen aus dem Haus. Arbeit, Unsicherheit, wie geht es weiter? Denn ja, ich muss einen neuen Arbeitsplatz anfangen. Ich hatte ja das Glück, dass ich 4 Wochen bevor es verkündet wurde, dass mein Betrieb zugemacht wird, dass ich da schon gehen durfte. Aber was ist mit den Kollegen? Wie geht es weiter? Ja. Die müssen sich entscheiden, sie müssen sich verändern. Was macht uns Angst? Ist die Situation in dieser Welt, all diese Lügen, all diese Verbrechen, all dieser Egoismus, dieses Unrecht, diese Verführungen, die so viel Erfolg haben. Dieses Umweltthema, macht euch das Angst? Macht uns das Angst? Konsequenzen unseres Denkens und Handelns. Wir säen, was wir ernten. Wie viele Dinge machen wir falsch? In der Familie, in der Kindererziehung, beim Arbeiten, in der Gemeinde. Wir machen nicht alles richtig. Macht uns das Angst? Wir müssen Entscheidungen treffen als Gemeindeleitung. Sind die alle richtig? Ja? Treffen wir mit Sicherheit auch falsche? Oder haben wir vielleicht sogar mal Angst und Erschrecken davor, wenn wir eines Tages vor unserem Richter stehen, vor Jesus, wenn er uns fragt, was hast du getan für mich? Ja? Haben wir da Angst davor oder brauchen wir keine Angst mehr haben? Wie gehen wir mit solchen Ängsten um? Was bewirken diese in unserem Leben? Und wo suchen wir Hilfe? Wo finden wir Hilfe, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Wenn ich von hier oben so runterschaue, dann sehe ich lauter Gesichter, wo ich denke, alles okay, kein Problem, ich habe alles im Griff. Sonniges Gemüt, Lächeln, Zufriedenheit. Vielleicht sind es auch nur Masken, hinter denen ihr eure Fehler versteckt, eure wahren Gefühle, wie es euch vielleicht wirklich geht. Keine Schwäche zeigen, es geht niemand was an, wie es mir geht. Ja. Ich habe meine Sachen im Griff, ich muss es selber in den Griff kriegen. Ich denke, eines unserer größten Probleme ist, dass wir alle irgendwie der Lüge Satans verfallen sind, der uns ständig weismachen will, dass wir für unser Leben keinen Gott brauchen, sondern alles selber schaffen. So mühen wir uns ab, unsere Schwierigkeiten, wenn sie dann kommen, alleine in den Griff zu bekommen. Hilfe suchen, scheitern, Fehler machen, das bedeutet Schwäche. Und wer will schon gern schwach sein? Vielleicht sind die Männer hier ein bisschen mehr betroffen als die Frauen, aber ich glaube, das betrifft Männer und Frauen ähnlich. Ist es nicht so, dass eines der ersten Worte, das unsere Kinder können, selber groß, selber alleine? Ja, kennt ihr das? Ihr Eltern, ja? Das ist eines der ersten Worte, das die Kinder lernen. Ich schaffe das alleine. Zeichen, ich bin jetzt groß, ja, ich kann das. Aber wenn wir alles selber meistern wollen, kann Gott nicht wirken. In unserem Leben nicht präsent sein. Er will aber Gemeinschaft mit uns haben. Er will Gemeinschaft mit dir und mir. Er will, dass wir ihn kennen mehr und mehr. Und deshalb lässt er auch Grenzsituationen in unserem Leben zu, in Situationen, wo wir merken, wir schaffen es nicht. Ob der Baumeister, wir schaffen das, gell? Wir schaffen das halt manchmal nicht. Ja? Und dann sagt Jesus, erschreck nicht, hab keine Angst. Ich bin da. Gerade in solchen Zeiten. Und es ist, vielleicht kriegt er öfter so Zusprüche, schaffst du schon, kriegst du schon hin, brauchst keine Angst haben dann, ja. Aber ich denke, von entscheidender Bedeutung ist, wer das sagt. Es sagt Jesus Christus. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Das ist erstmal leicht gesagt und leicht gehört. Aber wie ist es leicht getan, beziehungsweise leicht geglaubt? Euer Herz erschrecke nicht. Gute Ratschläge oder Bibelverse sind zahlreich und wir bekommen viele, wenn es uns nicht gut geht, aber sie helfen erstmal nur bedingt. Weil gerade auch Bibelverse sind ja erstmal nur Worte, die sich bestätigen müssen. Ja? Glaube ich daran? Und nicht selten lässt die Bestätigung auf sich warten. Wenn dir jemand verspricht, ich bin in schweren Zeiten bei dir, und wenn die Erfüllung dieses Versprechens aussteht, wie reagieren wir? Doch mit Enttäuschung, oder? Hab mich mal getäuscht in dieser Person. Hab vielleicht das Versprechen falsch verstanden, hat er nicht so gemeint, ja. Oder er kann und oder will das Versprechen nicht einhalten. Gilt das auch für Zusprüche, die Gott uns macht? Habe ich mich getäuscht? Habe ich das falsch verstanden? Kann er oder will er nicht helfen? Fragen, die ich mir, ganz ehrlich gesagt, auch immer wieder stelle manchmal. Habe ich das richtig verstanden? Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Und das sagt nicht irgendeiner, das sagt nicht ein guter Mensch mit guten Absichten, sondern das sagt Jesus Christus, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Euer Herz erschrecke nicht. Wenn die Bibel kein von Menschen geschriebenes Werk zur Lebensbewältigung ist, sondern Gottes Botschaft an die Menschheit, wenn Jesus nicht nur ein guter Mensch war, sondern der Sohn Gottes ist und mich sieht und hört und mit mir redet, dann muss ich davon ausgehen, dass das keine leeren Versprechen sind. Dann muss ich davon ausgehen, dass ich darauf bauen kann. Auch wenn die Situation sich nicht sofort ändert. Euer Herz erschrecke nicht, also klar, ich erschrecke nicht, alles klar. So funktioniert es leider nicht. Wir müssen es richtig zuhören. Wir müssen hören, was Jesus sagt. Und um dieses Reden richtig zu hören zu können, dann braucht es so eine Art Übersetzer, das zu verstehen. Da braucht es einen Schlüssel. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist haben nur Kinder Gottes, Jünger Jesu. Wir verstehen von Gott nur das, was uns der Heilige Geist, was uns Gott selber offenbart von sich, durch den Heiligen Geist. Gott aber sei Dank, schreibt der Paulus auch in seiner Situation, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, den Sieg über Sünde, Tod und Teufel, den Sieg auch über unsere Ängste. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaube braucht einen Grund. Ich habe mal so ein paar Stichwörter einfach mitgenommen. Glaube braucht einen Grund. Paulus schreibt an anderer Stelle im Korintherbrief, Kapitel 3, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jesus Christus, der Grund und die Hoffnung für unseren Glauben, der Grund und die Hoffnung, dass solche Aussagen wahr sind, dass die Kraft haben. Warum soll ich an diesen Jesus glauben? Ich denke, wir sollten an ihn glauben, weil er so viel für uns getan hat. Er hat die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen, ist für mich Mensch geworden, hat gelitten, ist gestorben, wieder auferstanden, hat den Zugang zum himmlischen Vater frei gemacht. Vorher haben wir es gelesen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Er ist auch der künftige Richter über das Menschengeschlecht. Gott hat ihm die Macht zugegeben. Und dann will er uns versöhnen mit Gott. Und diese Stimme, dieser Jesus, ruft in unser Leben hinein und sagt, hab keine Angst. Euer Herz erschrecke nicht, hab keine Angst. Erkennen wir diese Stimme als die Stimme Jesu, als die Stimme des Heilandes, des Mächtigen, dem alle Macht gegeben ist? Vertrauen wir seinen Zusagen oder denken wir, naja, gibt so viele schöne Worte dann ja. Aber das hat der Sohn Gottes gesprochen. Im Psalm 42 heißt es, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. harre auf Jesus, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Da bin ich wieder bei dem Schiffchen im Sturm. Der Sturm tobt, reißt an den Seilen und Segeln, die Wellen schwappen ins Boot, das Schiff droht unterzugehen, zu versinken. Jesu Zusagen zu glauben, heißt zu vertrauen, dass es eben nicht so ist, dass es nicht untergeht. Dass der Sturm zwar tot, die Bedrohungen da sind, aber das Schiff an sein Ziel kommt, dass Jesus alles im Griff hat. Euer Herz erschrecke nicht. Vertraue oder harre auf Gott. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn Jesus das sagt, dann meint er hier nicht, dass er an zwei Personen, an zwei Götter glauben soll. Ihr glaubt an Gott, wie es in der anderen Übersetzung heißt, darum glaubt auch an mich. Jesus und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins, sagt er. Der rechte Glaube an Gott ist der Glaube an Jesus Christus. Und wir glauben an Gott, indem wir an Christus glauben. Es gibt, man kann das nicht trennen. Ohne Jesus kein Weg zum Vater. Wer an Jesus glaubt, ist ein Kind Gottes. Versöhnt mit Gott. Aufgenommen in die Gemeinschaft mit Gott. Mit all seinen Konsequenzen. Auch, dass wir mit allem, was uns bewegt, zu ihm Zugang haben. Beziehungsweise unser Herz ausschütten können. Auch unsere Schwächen zeigen können. Ich springe mal ganz kurz zurück nochmal in das Bild, weil das ist eigentlich, ihr könnt da zwei Seiten sehen. Die eine Seite, von mir aus sehen die linke, die kämpfen und rackern und ackern sich ab, ja, kämpfen gegen den Sturm. Und die anderen, die sitzen bei Jesus. Auch im Sturm. Der Sturm ist nach wie vor da, aber sie sind bei Jesus und es macht irgendwie einen friedlicheren Eindruck. Die haben irgendwo, merken sie ihre Sicherheit. Weiterklickern. Glaube braucht einen Grund und der ist Jesus Christus. Aber Glaube ist auch eine bewusste Entscheidung. Glauben und Vertrauen, ich habe es ja vorher mal kurz gesagt, es kommt nicht so einfach über uns. Ja? Das wäre schön. Ja? Wir werden Kinder Gottes, wir glauben, alle Probleme, alle Ängste sind weg. Ich habe keine Angst mehr, mir geht es gut, ja? Keine Probleme mehr. Das ist nicht, so ist es leider nicht. Jesus fordert seine Jünger auf, fordert uns auf, ihm zu glauben. Grammatikalisch ist es ja ein Imperativ, eine Aufforderung, nicht zu erschrecken und zu glauben. Die Hilfe ist dabei aber nicht abhängig von meinen frommen Leistungen oder der Intensität meines Glaubens, sondern ist ein unverdientes Geschenk. Und Jesus kennt unsere Schwachheit und die Jahreslösung sagt es ja auch, ein schönes Bild oder schöne Geschichte dann, ja. Ich will glauben, aber hilf meinem Unglauben. Wie und wann Jesus hilft, entscheidet allerdings er. Er hat einen Plan für uns und unser Leben und er will unser Bestes. Glaubt an mich heißt ihn beim Wort nehmen. Sich bewusst machen, immer wieder, dass wir unter seiner Herrschaft stehen. Wir stehen unter der Herrschaft Jesu, dem alle Macht gegeben ist. Wir können das Erschrecken, die Ängste, oder wir müssen die Ängste durch Glauben ersetzen. Wir müssen auch gelten lassen, was in Christus wahr geworden ist, der Sieg, den er überwunden hat. Ich habe die Welt mit all ihren Widrigkeiten überwunden. Und daran haben wir Anteil, dadurch haben wir Zugang. Glaubt an mich heißt auch zu wissen, dass wir einen Herrn haben, der größer ist als alles, was das Leben ausmacht. Unser Denken und Handeln, in guten Zeiten, schwere Zeiten, auch unsere Gemeinheiten oder unsere Sünden. Er ist größer. Jesus ist größer. Ich habe vor einiger Zeit, lese gerade den 1. Mose, das habt ihr vielleicht gemerkt, eine interessante Geschichte gelesen, die ich vorher gar nicht kannte. Manche von euch kennt ja die Geschichte von Abraham. Abraham, dem eine große Verheißung zuteil wurde, dann ja, viele Nachkommen haben, dann ja, und er war, glaube ich, 90, wo er immer noch keine Kinder hatte. Ja. Und dann kommt Gott zu ihm und verheißt ihm das noch einmal, bestätigt es noch einmal, führt ihn raus in die Nacht, zeigt ihm den Nachthimmel und sagt, wie die Sterne am Himmel, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Dann heißt es, und Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Und dann sagt Gott zu ihm, bring mir ein Opfer und sagt ihm genau, wie er das machen muss. Und Abraham macht es. Und dann heißt es, 1. Mose 15, Vers 11, als er das Opfer hingerichtet hatte, und dann kamen die Raubvögel, stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Gott hat Abraham was versprochen, Abraham war gehorsam und bringt das Opfer. Und dann tauchen die Probleme auf, dann kommen die Vögel. Und was macht Abraham? Och nee, so schlimm, ja, nee. Er wehrt sich, er verscheucht die Bedrohung, die Zweifel. Er gibt die Verheißung Gottes nicht so schnell auf, er kämpft darum. Er setzt dem Erschrecken der Bedrohung den Glauben entgegensetzt. Glauben an Gott, das war mir so, ist mir so deutlich geworden, Glauben an Gott heißt ihm beim Wort nehmen und sich durch auftretende Probleme nicht unterkriegen lassen. Das ist ein Problem geben. Die Kiste. Festhalten an den Verheißungen, darum ringen dann, ja. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaube heißt aber auch gehorchen. Gehorsam ist ein Wort, das wir nicht so gerne hören, zumindest wenn wir auf der Seite des zu Gehorchenden stehen. Wir geben lieber Befehle oder Anweisungen, sind lieber gern Chef, ja, als Befehlsempfänger. Darüber hinaus ist ja mit diesem Begriff Gehorsam kann man auch sehr viel Schindluder treiben in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart und wahrscheinlich auch in der Zukunft. Aber es ist immer entscheidend, von wem diese Forderung nach Gehorsam ausgeht und welchem Zweck und zu welchem Zweck Gehorsam eingefordert wird. Im positiven Sinne hat Gehorsam sehr viel mit Vertrauen zu tun. Jemanden, dem ich vertraue, dem folge ich auch seine Anweisungen. Viel lieber als jemand, dem ich nicht vertraue. Wir Christen sagen ja sehr gerne, Jesus ist unser Herr. Ich habe ihm mein Leben übergeben, es gehört jetzt ihm. Er soll machen, was er für richtig erachtet. Er der Töpfer, ich der Ton. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, wenn meine Pläne, Absichten mit denen von Jesus und Gott übereinstimmen. Dann haben wir da gar keine Probleme. Dann, ja. Aber wenn die anders sind, dann müssen wir loslassen, dann müssen wir was abgeben, dann müssen wir gehorchen, müssen wir was befolgen. Und wem von uns, wem von euch fällt das leicht? Wem von euch fällt das leicht? Sagt mal eure Hände. Wem fällt Gehorsam leicht? Also für diejenigen, die alle zu mir gucken, keiner. Jeder hat seine Probleme mit. Glauben heißt gehorchen, Glauben heißt aber auch Vertrauen. Erleben wir nicht immer wieder, dass wir mit unserem Glauben an die Möglichkeiten der Technik, der Medizin, dass wir daran scheiden oder mit den Möglichkeiten anderer Menschen, dass wir daran scheitern? Erleben wir nicht immer wieder, dass wir mit dem Glauben in unsere eigenen Kräfte Schiffbruch erleiden? Selbst unser Vertrauen in Gott und unseren Heiland ist oftmals gerade auch in Grenzsituationen nicht vorhanden. Ich kann von mir reden, weiß, ob es bei euch anders ist, aber wenn eine Sache gut ausgegangen ist, dann fällt es uns leicht, von Gott zu reden, von seiner Größe, von seiner Hilfe, wie er hilft. Ja. Wenn der Sturm gestillt ist, wenn wir wieder auf ruhiger See segeln, dann, ja. Aber wenn der Sturm nicht vorbei ist, was dann? Vertrauen in Menschen und deren Möglichkeiten ist natürlicherweise begrenzt, berechtigterweise. Der wird auch nicht selten enttäuscht. Gottes Möglichkeiten dagegen sind unbegrenzt. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Glauben wir das? Das, was Gott zusagt, er hält? Vertrauen wir darauf? Gottvertrauen ist ein altmodisches Wort. Aber Gottvertrauen ist die Antwort auf unsere Ängste, auf unser Erschrecken. Glaubt an mich und glaubt an Gott. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Gottvertrauen heißt in der Finsternis das Licht sehen und leuchten lassen. Ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. Gottvertrauen heißt Vertrauen in seine grenzenlosen Möglichkeiten und seine guten Absichten. Er ist der gute Hirte. Gottvertrauen heißt Hoffnung haben, da wo alle menschlichen Möglichkeiten versagen. Gottvertrauen heißt Geborgenheit, heißt getragen sein, einen vertrauenswürdigen Ansprechpartner haben, dem ich alles, wirklich alles sagen kann. Aber das müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Die Vögel verscheuchen, bewusst machen. Ja? Es einander sagen, und einander erinnern. Glaubt an mich, sagt Jesus, meine Möglichkeiten, dir zu helfen, sind unbeschränkt. Darum erschreck nicht, hab keine Angst. Halten wir daran fest, wenn es darauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt. Ich hatte das zuerst mit einem Fragezeichen, aber eigentlich ist es ein Ausrufezeichen. Halten wir daran fest, wenn es hart auf hart kommt. Jesus sagt, erschrick nicht, hab keine Angst. Glaub an Gott und glaub an mich. Wir dürfen oder wir müssen solche Zusagen in ihrer Ganzheit oder Absolutheit wahr sein lassen. Jesus hat gesagt. Nicht anfangen, sie zu interpretieren oder zu relativieren oder unseren Erkenntnissen anzupassen. Und wir dürfen und müssen auch unsere Schwachheiten vor Gott eingestehen. Ich habe ein sehr schönes, habe ich euch noch mitgebracht, sehr schönes Zitat oder ist ein Auszug aus einem Vortrag. Der sagt, da bin ich und kann nicht fromm sein, kann nicht beten, kann nicht glauben, weiß nicht, wie man das alles macht. Aber ich weiß nur das eine, dass du, Herr Jesus, der Herr, auch mein Herr bist. Schwach sein, denn ja, in Schwierigkeiten verlernt man vieles, denn ja, was man meint, im Griff zu haben. Aber schwach sein vor Gott, das dürfen wir. Ich weiß nur das eine, dass du, Herr Jesus, der Herr, auch mein Herr bist. Das zu wissen, ist das Wichtigste, was wir brauchen in unserem Glauben. Ich habe euch jetzt einiges erzählt, wie man mit besorgniserregenden Situationen als Christ umgehen kann, soll. Aber das ist jetzt die Theorie gewesen. Die Anwendung ist die große Herausforderung. Wir wissen vieles über Jesus, der eine mehr, der andere weniger. Wir wissen vieles über den Glauben, was man tun und lassen muss, was man glauben muss. Aber letzten Endes hilft das Wissen überhaupt nichts, kann ich euch versprechen. Ihm in stürmischen Zeiten zu vertrauen, dass das, was er sagt, wahr ist, das anzunehmen, das ist eine ganz andere Sache. Ich komme aus einer ziemlich chaotischen Woche heraus, bei der einige Dinge passiert sind, die mir mehr oder weniger große Sorgen gemacht haben und es teilweise immer noch machen. Ich habe nachts nicht gut geschlafen, obwohl ich mich in der Vorbereitung intensiv mit diesem Text auseinandergesetzt habe und all das, was ich euch heute Morgen sage, auch mir Gedanken gemacht habe. Das Fürwahrhalten, das Vertrauen in Jesu Zusagen, das war und ist eine stetige Herausforderung. Für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich gehe mal davon aus, ähnlich. Weil nachzuplappern, vorzulesen, weiterzusagen, kann man leicht. Ja. Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist, da kommt es schon durch. Aber wenn man selber bis zur Halskrause im Schlamm steckt. Jesus ist gekommen, uns die Fülle zu bringen. Darunter verstehen wir fälschlicherweise oft ein sorgenfreies, reiches Leben. Wohlbehütet, keine Probleme. Jesus, du musst dafür sorgen. Und es gibt Zeiten, da dürfen wir das auch genießen und uns daran freuen. Aber Fülle ist viel mehr. Fülle ist ewiges Leben in der ungetrübten Gemeinschaft mit dem liebenden Vater. Und das steht noch aus. Und bis dahin müssen wir mit den Höhen und vor allem Tiefen des Lebens umgehen lernen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Es gibt Gründe, jede Menge, zu erschrecken und Angst zu haben. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das habe ich mir diese Woche dann immer wieder mal ins Gedächtnis rufen müssen. Und manches Mal hat es mir geholfen, manches Mal hat es auch mich nicht erreicht. Ja. Das ist, wie gesagt, eine ständige Herausforderung. Aber ich will dieser Aufforderung Jesu nachkommen, will mir das immer und wieder ins Gedächtnis rufen, will die Raubvögel, die mir mein Vertrauen wegnehmen wollen, verscheuchen, vertreiben. Gott ist größer als meine, als deine Nöte. Und Jesus, mein Herr, unser Hirte, er hat einen Plan für unser Leben. Und der wird eingehalten. Jesus kommt zum Ziel. Manchmal durch Schwierigkeiten, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich bin's, der euch helfen kann. Ich bin's, der euch dann letzten Endes auch Frieden schenken kann im Sturm. Nicht, wenn auch wenn der Sturm weiter tobt. Wäre schön, wenn der Sturm aufhört, ja, und wir wieder gut in gutes Wasser kommen. Aber Gott kann auch Friede geben im Sturm. Und ich möchte schließen mit einem Vers, ist jetzt auch der Geburtstagsvers, dann hört dann halt nochmal. Steht am Ende dieses Kapitels, wo Jesus sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Amen. Lasst uns noch beten miteinander. Jesus Christus, du kennst unser Leben, du kennst unsere Situation von jedem Einzelnen hier. Du weißt, wo wir stehen, womit wir kämpfen, worüber wir uns freuen, was uns Kummer macht, was uns Sorge macht. Und es gibt so viele Gründe, sich Sorgen zu machen, Herr. Und wir sind wahrscheinlich Weltmeister im Sorgen machen, Herr. Über Kleinigkeiten, über große Dinge, Herr. Über existenzielle Dinge, über kleinere Dinge oder über unseren Wohlstand oder was auch immer, Herr. Aber wir dürfen mit diesen Ängsten zu dir kommen. Wir dürfen diese Ängste haben, Herr. Wir brauchen da uns dir nichts vorzumachen, dass es uns super geht, so wie wir es uns gegenseitig oft vormachen, Herr. Keine Probleme, alles im Griff. Herr, wir dürfen schwach sein bei dir und wir dürfen zu dir kommen und du gibst den Frieden. Du Lob und Dank und ich möchte dich einfach beten, Herr. Du weißt, wie es jedem von uns hier geht, Herr. Du weißt, wo er Hilfe braucht, dass jeder zu dir kommen darf oder auch zu anderen Brüdern oder Schwestern. Wir möchten danken, dass wir als Gemeinde unterwegs sein dürfen, wo wir einander auch Mut machen können und helfen können. Und wir möchten vor allem danken, Herr, dass du derjenige bist, der Friede geben kann. Im Sturm, du kannst den Sturm stillen, du kannst aber auch uns Friede geben im Sturm. Darum beten wir, hab du Lob und Dank, Herr, dass du der Lebendige bist und dass wir an dich, den Allmächtigen, oder dass wir in dir, dem Allmächtigen, alles haben, was wir brauchen. Gib uns die Kraft und ja, vergib uns auch unseren Unglaube, unser mangelndes Vertrauen, das wir oft haben, Herr. Aber auch das dürfen wir dir sagen, auch da dürfen wir zu dir kommen, Herr. Du bist der Heiland, der uns kennt, der ein Ziel mit unserem Leben hat und der möchte, dass wir in der ungetrübten Gemeinschaft eines Tages mit dir zusammen sein werden. Darauf dürfen wir uns freuen, Herr. Darauf bereitest du uns vor. Du Lob und Dank, Herr, dass du mit uns gehst. Amen.